Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Gopi Dana Vallava Giri Varadadi Gopi Dana Vallava Giri Varadadi Yasoda Nandana Raja Jana Randana Yasoda Nandana Raja Jana Randana Yamuna Tira Vana Dadi Yamuna Tira Vana Dadi Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Gopi Dana Vallava Giri Varadhari Gopi Dana Vallava Giri Varadhari Yasoda Nandana Vraja Jana Randana Yasoda Nandana Vraja Jana Randana Yamuna Tira Vana Dadi Yamuna Tira Vana Dadi Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Da Prabhupada, Da Prabhupada, Prabhupada, Tila Prabhupada. Daya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hey. Oh. Daya Radha, Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radha. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Shri Radhe. Jaya Gopal, Jaya Gopal, Jaya Gopal, Jaya Gopal.
Wir werden heute einen schönen Text aus dem Bhagavatam lesen, und zwar den ersten, es steht im ersten Kanto, Kapitel 8, Text 31. Gorahari, kannst du mir meine Lesebrille irgendwie finden? Ach, wenn man alt wird, das ist so enttäuschend für die Augen. Hier. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Übersetzung. Lieber Krishna, Yashoda nahm einen Strick, um dich zu fesseln, als du Unfug triebst. Und deine verstörten Augen füllten sich mit Tränen, von denen die Tusche deiner Augen verwischt wurde. Du fürchtetest dich, obwohl sich die Furcht in Person vor dir fürchtet. Diese Vorstellung verwirrt mich. Erläuterung. Hier findet sich ein weiteres Beispiel für die Verwirrung, die die Spiele des höchsten Herrn verursachen. Der höchste Herr ist, wie bereits erklärt wurde, unter allen Umständen der höchste. Das obige Beispiel zeigt besonders deutlich, wie der Herr gleichzeitig der höchste und ein Spielzeug in den Händen seines reinen Geweihten sein kann. Der reine Gottgeweihte dient dem Herrn nur aus unverfälschter Liebe. Und während der reine Gottgeweihte sich so dem hingebungsvollen Dienst widmet, vergisst er die Stellung des höchsten Herrn völlig. Der höchste Herr nimmt seinerseits den liebevollen Dienst seines Geweihten mit größerer Freude entgegen, wenn ihm der Dienst spontan, das heißt aus reiner Zuneigung und ohne ehrfurchtsvolle Bewunderung dargebracht wird. Im Allgemeinen wird der Herr von den Gottgeweihten in ehrfurchtsvoller Haltung verehrt. Doch der Herr freut sich ganz besonders, wenn ihn der Geweihte aus reiner Zuneigung und Liebe für weniger bedeutsam hält als sich selbst. Die Spiele des Herrn im ursprünglichen Reich von Goloka Brindavan werden in diesem Bewusstsein ausgetauscht. Die Freunde Krishnas betrachten den Herrn als einen der ihren. In ihren Augen ist er nicht von ehrfurchtsgebietender Bedeutsamkeit. Ich würde vielleicht vorschlagen, weil wir so viele sind, Sebastian, wenn wir das Fenster richtig öffnen, dass Markus, du musst, ja genau, rutscht doch ein bisschen zu mir hin. Das also lohnt sich wirklich, ihr werdet sehen, das ist. Ich spüre so eine gewisse Morgenmüdigkeit in meiner Zuhörerschaft. manche von euch sind ja die Nacht durchgefahren. Nitai, können wir noch irgendwas öffnen? Keine Fenstergriffe. Sebastian, dann lässt man das einfach auf. Ja. Oh, ihr schafft es. Ihr schafft es. Wenn man müde wird, ich muss dann wahrscheinlich was Aufregendes sagen, dass jeder einen Adrenalinschuss kriegt. Also, die Eltern des Herrn, die reine Gottgeweihte sind, sehen in ihm nur ein Kind. Dem Herrn bereiten die Bestrafung seiner Eltern mehr Freude als die Gebete der würdischen Hymnen. Und er genießt auch die Vorwürfe seiner Geliebten mehr als die vedischen Hymnen. Als Sri Krishna in der materiellen Welt weilte, um seine ewigen Spiele des transzendentalen Reiches von Goloka Vrindavan zu offenbaren, damit die Menschen sich zu ihm hingezogen fühlten, bot er seiner Pflegemutter Yashoda ein einzigartiges Bild der Unterordnung. In seinen natürlichen Spielen pflegte der Herr, den Buttervorrat Mutter Yashodas zu verderben, indem er die Töpfe zerbrach und den Inhalt an seine Freunde und Spielgefährten, einschließlich der berühmten Affen von Vrindavan, verteilte, die die Freigebigkeit des Herrn genossen. Als Mutter Yashoda dies sah, wollte sie aus ihrer reinen Liebe heraus so tun, als strafe sie ihr transzendentales Kind. So nahm sie einen Strick und drohte dem Herrn, ihn festzubinden, wie es in gewöhnlichen Familien üblich ist. Der Herr senkte den Kopf, als er den Strick in den Händen Mutter Yashodas sah, und begann wie ein Kind zu weinen. Tränen rollten ihm über die Wangen und verwischten die schwarze Bemalung, die um seine schönen Augen aufgetragen war. Dieses Bildnis des Herrn wird von Kunti Devi verehrt, weil sie sich der erhabenen Stellung des Herrn bewusst ist. Er wird oftmals von der Angst in Person gefürchtet, jedoch ängstigte er sich vor seiner Mutter, die ihn auf ganz gewöhnliche Weise bestrafen wollte. Kunti war sich der hohen Stellung Krishnas bewusst, Yashoda jedoch nicht. Deshalb befand sich Yashoda auf einer höheren Stufe als Kunti. Mutter Yashoda bekam Krishna als Kind und Krishna ließ sie ganz vergessen, dass ihr Kind der Herr selbst war. Wäre sich Mutter Yashoda der hohen Stellung Krishnas bewusst gewesen, hätte sie es bestimmt nicht gewagt, Krishna zu bestrafen. Doch Krishna ließ sie diesen Umstand vergessen, weil er sich gegenüber der zuneigungsvollen Yashoda wie ein Kind verhalten wollte. Dieser Liebesaustausch zwischen Mutter und Sohn geschah auf natürliche Weise und Kunti, die sich an jene Begebenheit erinnerte, war verwehrt. Sie konnte nicht umhin, diese transzendentale kindliche Liebe zu preisen. Indirekt wird damit Mutter Yashoda für ihre einzigartige Stufe der Liebe gerühmt, da sie sogar dem allmächtigen Herrn als ihrem geliebten Kind gebieten durfte. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Sami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivesesha Shunyavari Paskatyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, 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 Hare Hare.
Ja, in diesem Text hören wir von einer sehr bedeutenden Eigenschaft von Krishna. Diese Eigenschaft heißt Prema Vashya. Krishna wird durch Liebe beherrscht. Mutter Yashoda wird hier als Beispiel angeführt. Sie hatte schon mehrere Male gesehen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes war, aber aus Liebe heraus wollte sie das nicht wahrhaben. Wenn eine starke Liebe da ist, will man nicht an die Eigenschaften der Person denken, wie zum Beispiel, dass er sehr bedeutsam ist oder sehr machtvoll ist oder alles kontrolliert und beherrscht. Diese Eigenschaften will man gerne vergessen. Denn in der Liebe geht es darum, eine Nähe darzustellen. Eigenschaften, wie die einem Respekt einflößen, schaffen im Grunde genommen eine Distanz. So könnte ich mir vorstellen, dass selbst in dieser Welt die geliebte Frau eines Präsidenten ihn lieber als Dümmchen anspricht als Mr. President. Denn durch diese Attribute der, wie soll ich, oder Pummelchen vielleicht sagt oder so, diese Attribute, die so die Größe beschreiben, schaffen wir eben eine Distanz. Auch unter Freunden begegnet man sich niemals, indem man die Position des anderen Freundes hervorhebt. So, Mutter Yashoda wollte einfach nicht die Position Krishnas als die höchste Persönlichkeit Gottes wahrhaben. Einmal zum Beispiel war Mutter Yashoda bekannt geworden, dass Krishna wie ein kleiner Junge Schmutz gegessen hatte. Und sie sagte dann zu Krishna: Krishna, bitte esst nicht mehr Schmutz. Und Krishna beschwerte sich: Ich habe überhaupt keinen Schmutz gegessen. Das ist alles nur eine Lüge, die du jetzt unglücklicherweise auch noch glaubst. Ja, sagte Yashoda, dann mach doch mal den Mund auf. Dem Augenblick öffnete Krishna den Mund, und als Mutter Yashoda in Krishnas geöffneten Mund hineinschaute, sah sie dort nicht nur ein bisschen Erde, sondern den Erdplaneten. Sie sah die verschiedenen Teile oder Planeten im Universum, die Galaxien, die Zeit und all diese Manifestationen der materiellen Natur, alle auf wundersame Art und Weise punktiert, zusammengerafft in dem Mund ihres Sohnes. Da sagte sich Mutter Yashoda: Ich muss völlig im Maya sein, ich muss getäuscht sein. Und schloss die Augen. Wie kann man nur sowas? Und nur in diesem Augenblick schrie eine Katze auf. Die war, also sie miaute. Diese Katze hatte sich in der Nähe aufgehalten und ihr war irgendwas auf den Schwanz gefallen und sie miaute jetzt. Miau! Und Krishna, der seine Mutter, sagen wir mal, gerne in der mütterlichen Liebe bewahren wollte, nahm das als ein Vorwand, seine Mutter zurück auszubringen. Seine Mutter hatte die Augen geschlossen vor der Größe des Herrn. Aber jetzt öffnete Krishna die Augen von Mutter Yashoda, indem er so tat, als sei er aufgeschreckt durch das Jaulen der Katze, und fing sofort an zu weinen wie ein kleines Kind, was ängstlich geworden ist. Oh, 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 oh. Mutter Yashoda
machte die Augen auf und sagte, was ich da eben gesehen habe, war also eine totale Illusion. Er schreit ja, weil eine Katze ihn aufgeregt hat, und nahm ihn sofort an die Brust. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Vrindavan-Spiritualität oder der Spiritualität des Krishna-Bewusstseins. Hier geht es darum, in das Herz Krishnas einzudringen. Das Herz, was ganz aus Liebe besteht. Und in der Krishna Bhakti sehen die Devotees die hochstehenden Devotees, gar nicht die Größe von Krishna im Vordergrund. Sie wissen, dass diese Größe da ist. Manchmal vergessen sie es total, wenn es ganz hochstehende Devotees sind. Aber was im Vordergrund steht, ist der liebevolle Austausch, den Krishna mit seinen Devotees hat. Und Krishna wird eben durch diese Liebe kontrolliert. Ihn erobert diese Liebe seiner Devotees. Ein gutes Beispiel ist Sudama Vipra. Rupa Goswami zitiert diesen Sudama Vipra. Sudama Vipra war ein Gurukul-Schul-Kamerad von Krishna. Krishna war ja, als er in Mathura angekommen war und Kamsa beseitigt hatte, von Vasudev und Devaki nach Avantipura geschickt worden, wo er bei Sandipani Muni, einem Guru, in die Lehre ging. Er lernte dort die verschiedenen Künste. 64 Künste gibt es von Sandipani Muni. Es ist immer interessant zu hören, was für Künste das waren. Es war zum Beispiel auf Wassergläsern zu spielen, die mit Wasser gefüllt waren. Bing, 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 bing. Oder den Inhalt eines Briefes herauszukriegen, indem man ihn einfach nur gegen den Kopf hielt. Das ist eine wichtige Kunst. Er lernte auch verschiedene Mineralien zu bestimmen, indem er die Vorzüge und auch Nachteile der einzelnen Edelsteine kennenlernte. Er lernte Kreuzworträtsel zu erstellen, die keiner lösen konnte. Und lernte natürlich auch die verschiedenen Inhalte der vedischen Schriften. Aber er lernte auch, wie man auf kunstvolle Weise beim Baden jemand anderes mit Wasser bespritzt. Da gibt es also nicht nur den Schubspritzer, sondern verschiedene andere Formen des Spritzens, die ein bisschen feiner sind als der einfache Schubspritzer, den man in Norddeutschland kennt. Ich weiß nicht, ob ihr den Schubspritzer auch kennt. Krishna lernte all diese 64 Künste innerhalb von ganz kurzer Zeit und hatte eben einen Klassenfreund, den Sudama Vipra, einen armen Brahmana, der gleichzeitig in der Gurukul und in der Ausbildung stand. Nun, die Wege trennten sich. Sudama Vipra wurde ein einfacher Brahmana, der sich seinen Lebensunterhalt verdiente, indem er andere unterwies in vedischen Schriften. Er wurde jedoch sehr, sehr arm. Eines Tages kam seine Frau zu ihm. Seine Frau war wunderschön, aber sehr abgemagert, und sie sagte zu ihm: Mein lieber Ehemann, ich kann dein Leid nicht mehr länger sehen. Schau, wie mager du bist. Du hast einen reichen Freund, Krishna. Bitte gehe zu ihm. Er wohnt auf einer Insel mit 16.000 Palästen. Alles seine Paläste. Bitte ihn um ein bisschen finanzielle Beihilfe. Stefan, du stehst manchmal zu früh auf, deswegen bist du immer so müde. Bitte ihn um ein bisschen finanzielle Beihilfe. Wo sagte Sudama: Krishna will ich nicht um Geld bitten. Aber ich würde Krishna so gerne wiedersehen. So erklärte er sich bereit, nach Dwaraka zu gehen, um Krishna zu sehen. Seine Frau dachte sich, er wird schon ihn um ein paar Groschen bitten, also um ein paar bisschen finanzielle Beihilfe. Und sie ging vorher nochmal los auf einen einfachen Bettelgang, um zu Dharma ein Geschenk für Krishna mitzugeben. Alles, was sie betteln konnte in der kurzen Zeit, war ein bisschen elegenden Bruchreis. So nicht ganzer Reis, sondern zerbrochener Reis, was meistens übrig ist beim Müller. Gab sie das Sudama Vipram mit, der es Gedanken verloren in einen kleinen Beutel tat, den er unter der Achsel trug. Als Sudama, es wird in der Garga Samhita beschrieben, am Ozeanufer ankam, sah auf der anderen Seite des Ozeans, also ein bisschen über den Ozean gelegen, die wunderschöne goldene Tempelstadt von Krishna aufleuchten. Meine lieben Devotees, ich durfte einmal nach Indien pilgern und habe mich aufgehalten am Strand vor dieser Inselstadt von Krishna, dem Dwaraka, und dabei ein mystisches Erlebnis gehabt, was ich euch heute gerne mitteilen möchte. Es ist wirklich, da muss Krishna die Stadt gehabt haben. Man hat ja mit Meeresarchäologie Überbleibsel einer im Ozean versunkenen Stadt gefunden und sagt, das ist die Stadt von Dwaraka. Ich möchte mich dazu hier und jetzt nicht äußern. Es ist, wenn das Leuten hilft, ein Vertrauen zu entwickeln. Ich denke aber, Krishnas Stadt Dwaraka ist sehr, sehr spirituell. Wir saßen dort und chanteten am Ozean und lasen dann im Krishna-Buch über Krishnas Stadt Dwaraka. Und da ist etwas ganz Besonderes geschehen in meinem Leben, was ich eigentlich das erste Mal heute gerne erzählen möchte. Der ganze Aufenthalt in Dwaraka war schon sehr mystisch für mich. Ich war noch recht jung im Krishna-Bewusstsein und hatte an dem Vortag einen Sadhu auf einer Insel im Ozean besucht. In Dwaraka, müsst ihr wissen, gibt es so viele ganz kleine Inseln. Also vor der Küste sind die vorgelagert, wo Sadhus leben. Man kann zu denen rüberwandern, wenn Ebbe ist, dann geht man so über so eine Art Wattenmeer, würde man glaube ich sagen, in Norddeutschland, und kann zu diesen Inseln hingehen und muss dann sehen, dass man rechtzeitig zurückkommt. Denn wenn die Flut wiederkommt, kann man eben nur mit Booten übersetzen. Anyways, bei einem dieser Erkundungsgänge, ich war ganz allein, ging ich eben zu einem Sadhu, und der hat mir dann gesagt, er hätte etwas Besonderes für mich und mich zu einem Brunnen geführt auf der Insel, ein Süßwasserbrunnen, das hatte mich schon Wunder genommen. Er hat mir gesagt, weißt du, warum das süß ist, das Wasser? Nein, sagte ich, es ist ein Krishna-Brunnen. Krishna hat mir diesen Brunnen süß gemacht, weil ich ihm darum gebeten habe. Es war vorher natürlich Salzwasser. Und zeigte mir in dem Brunnen einen schwimmenden Stein. Es war ein schwerer Stein, den man rausnehmen konnte. Und ich war sehr, fragte ihn, warum schwimmt der? Und er sagte, das ist ein Rama-Stein. Dieser Stein kommt von der Brücke, die Rama über den Ozean gebaut hatte, mit Steinen, mit schwimmenden Steinen. Und ich war also jetzt schon auf sehr, sehr begeistert. Also es war wirklich sehr schön, den Sadhu zu besuchen. Und als wir zurückgekommen sind zum Ufer, verbrachte ich den ganzen Tag chantenderweise, und am nächsten Morgen kam ich zurück zu der Stelle und chantete. Und ich weiß noch heute sehr genau, ich chantete und chantete und chantete so vor mich hin, und plötzlich hörte ich über den Ozean, fast wie mit dem Wind, wunderschöne Melodien erklingen. Und ich täusche mich also wirklich nicht, die wurden sehr, sehr stark. Und dann schien es mir für einen ganz kurzen Augenblick, dass eine Stadt aus dem Ozean sich mir zeigte, mit goldenen Dächern, auf denen das Licht tanzte. Und es war eine sehr, sehr unglaubliche Stadt, von der diese Musik herüberschallte. Und ich war dann so gerührt und angetan, denn ich hatte gerade von dieser Stadt im Krishna-Buch gelesen, dass hier die Stadt Krishnas Dwaraka ist. Und es heißt ja, wenn man in den Heiligen Schriften liest, sind die Schriften gewissermaßen Augen, die einem Einblick in eine höhere spirituelle Wirklichkeit geben. Shastra Shakshu heißt es, man sieht durch die Augen der Schriften. Für einen kurzen Augenblick durfte ich das sehen, eine von Musik erfüllte göttliche Stadt, die da war. Und dann war sie wieder weg. Und nun, ich habe da so gedacht, ja schön, vielleicht bilde ich mir das auch so ein. Ich bin ja bekannt für ein sehr kreatives Innenleben. Und habe mir darüber dann in dem Sinne nicht so viel Gedanken gemacht, sondern es als ein göttliches Geschenk angenommen. Am nächsten Tag nun hatten wir gehört, dass es ein Boot gäbe, was über den Ozean setzen würde und zu dem, was von Krishnas Inselstadt übrig ist, übersetzen würde. Guten Morgen, Goranga, du bist zurzeit in Abenteuer. Und wir sind also in dem Boot rübergesetzt und haben, während wir rübergefahren sind, an beiden Seiten des Bootes plötzlich Delfine auftauchen sehen. Ich habe in meiner Jugend Flipper gesehen, der Freund aller Kinder. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch läuft im Fernsehen. Und das waren genau solche Delfine, so ähnlich, also nicht ganz so, aber so ähnlich. Die tauchten auf, die schwätzten, indem sie neben uns fuhren, schwätzten sie uns alles Mögliche zu. Sie waren sehr mitteilsam. Ich verstehe nicht genau, sagte ich immer nur nochmal. Und konnte das dann doch nicht verstehen, was sie schwätzten. Und bin dann rübergegangen zu diesem, das ist eine ganz kleine Insel, da kann man innerhalb von 5 Minuten rübergehen. Es dauert nicht länger 5 Minuten im Trödelschritt und vielleicht 2 Minuten im schnellen Schritt. Also ganz klein diese Insel. Und da sind wir also dann gelandet und sind so nichtsahnend rübergegangen. Und plötzlich, als wir so gingen, das hatten alle von uns so erfahren, spürten wir plötzlich, dass wir in einen göttlichen Bereich, der transzendental, aber dennoch spürbar gegenwärtig in dieser wohl in einer anderen Dimension liegt, aber wir gingen da so rüber von einer Dimension in die andere, fühlten uns plötzlich im Krishna-Buch. Ich möchte euch aus eigener Erfahrung sagen, pilgert. Pilgert einfach zu den heiligen Orten hin. Da ist eine unglaubliche. Es kann sein, dass man plötzlich von einer Dimension in die andere hineinkommt, für kurze Zeit. Anyways, Sudama Vipra kam wohl an diese Stelle im Ozean, vor dem Ozean, und schaute auf die Inselstadt von Krishna. Und er war so arm, dass er nicht sich das Boot rüber leisten konnte. Er sagte zu dem Bootsführer, ich bin so arm, ich muss Krishna sehen. Da sagte der Bootsführer, gerne, ich kann dich rüberrudern, es ist so und so viel kostet. Sudama sagte, ja eben, das habe ich nicht. Ich kann dir aber, während du ruderst, aus den vedischen Schriften vorrezitieren. Okay, sagte der Bootsmann, ich bring dich so rüber, rezitiere. So kam Sudama, der Arme, rüber nach Dwaraka und ging in eines dieser unglaublich groß angelegten Paläste von Krishna. Er ging durch die Hallen hindurch, Krishna wurde seine Ankunft gemeldet und Krishna lief ihm aus Leibeskräften heftig laufend entgegen und umarmte ihn. Sudama, dass du gekommen bist, mein Klassenfreund von meiner Gurukul-Zeit. Komm, und er nahm Krishna Sudama bei der Hand und führte ihn dorthin, wo man nur gute Freunde führt, ins Schlafgemach. Er setzte ihn neben sich nieder aufs Bett und umarmte ihn, sagte, Sudama, jetzt möchte ich dir erstmal die Füße waschen. Und er holte, ließ eine Schüssel holen und er ließ es sich nicht nehmen, dem Sudama Vipra seine, die Füße zu waschen. Sudama war, konnte es überhaupt nicht tolerieren. Aber er dachte bei sich, Krishna tut das nur, um zu zeigen, den Menschen zu zeigen, wie man Brahmanas empfängt. Er lehrt durch sein eigenes Beispiel. Also werde ich das über mich ergehen lassen. Dann sagte Krishna zu Sudama, kannst du dich noch an die alte Zeit erinnern, als wir gemeinsam bei Sandipani Muni lernten? Ja, sagte Sudama. Da kann ich mich wohl erinnern. Weißt du noch, wie wir in dieser an diesem einen Abend loszogen, um Feuerholz zu holen für das Opferfeuer von Sandipuni? Ja, ja, sagte Sudama. Und weißt du noch, wie dann der Regen einsetzte und wir nicht mehr zurück aus dem Wald kamen, weil alles überschwemmt war? Ja, sagte Sudama. Und weißt du noch, wie wir beide Zuflucht suchten auf einer erhöhten Stelle, die bald so vom Regenwasser umgeben war, dass sie wie eine Insel war? Ja, sagte Sudama. Und weißt du noch, wie wir auf unseren Köpfen das Feuerholz hielten, damit es bloß nicht nass wurde und kein Holz niederlegten, einfach weil wir unseren Guru zufriedenstellen wollten? Ja, sagte Sudama. Und so erzählten sie über, wie dann am nächsten Morgen ihr Guru, der sie in der Nacht nicht auf ihrem Schlafplatz gefunden hatte, herbeigeeilt kam durch den sumpfigen Wald und sie beide sozusagen zu sich nahm und in den Ashram zurückbrachte. Sie erzählten lange und viel. Und am Ende sagte Krishna, bist du aus einem du bist gekommen, um mir sicherlich etwas zu bringen. Sudama erinnerte sich in diesem Sekunde, dass er Bruchreis dabei hatte in einem Beutel, den er unter der Achsel getragen hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal geschwitzt habt in großer Hitze. Da wird alles nass. Am ersten geht das unter der Achsel los. Das war also von Schweiß gesalzener Bruchreis. Der war völlig salzig. Etwas, was man normalerweise niemandem anbietet. Nee. Durchgeschwitzter Reis. Sudama sagte, ich habe also überhaupt nichts dabei. Krishna sagte, ich schwöre, du hast was dabei. Und er nahm den Beutel. Oh! Dann nahm so den Beutel. Schon gut, bitte nicht. Er nahm den Beutel. Super, du hast mir Reis gebracht. Er machte den Beutel auf und naschte von dem Reis. Und sagte, dieser Reis, den mir mein Devoti gebracht hat, ist mir doch lieber als alle köstlich zubereiteten Gerichte dieser Welt. Und er wollte gerade einen zweiten Bissen nehmen. Da kam die wunderschöne Königin Rukmini und sagte, mein Herr, dieser Reis ist nicht geeignet, von dir konsumiert zu werden. Er ist nicht geeignet. Dadurch, dass du jetzt ein Bissen von ihm genommen hast, bin ich dem Sudama Vipra auf ewig zu Dank verpflichtet. Aber jetzt ist genug, jetzt lass es genug sein. Dann brachten Krishna und Rukmini Sudama Vipra eine Arati bei da und Sudama Vipra war das schrecklich peinlich. Er konnte gar nicht viel sagen, denn er badete in Augen, er badete im Darshan von Krishna. Es gibt einen Vers, der Krishnas Reaktion beschreibt, wie Krishna sich fühlte, als er mit seinem Devoti zusammen war. Das heißt, der lotusäugige höchste Herr fühlte intensive Ekstase, als er den Körper seines lieben Freundes berührte, den Körper des weisen Brahmana. Und so vergoss er Tränen der Liebe. Sudama weinte und auch Krishna weinte Tränen der Liebe. So, als Sudama dann sich verabschiedete und zurückkehrte zu dem Ort, wo sonst seine bescheidene Hütte gestanden hatte, sah er stattdessen einen wunderschönen Palast, vor dem weit angelegte Gartenanlagen mit Seen und vielen Dienern war. Und er sah, wie seine Frau, umgeben von Dienerinnen, ihm entgegenkam, in einem wunderschönen, prächtigen Sari gehüllt. Sudama fragte, was ist denn dies alles? Und seine Frau nahm ihn und führte ihn durch den Palast, stumm, ohne etwas sagen zu können. Denn Rukmini, die Glücksgöttin, hatte ihre Worte erfüllt. Sie fühlte sich für die einfache Gabe dem Sudama Brahmana gegenüber so verpflichtet, dass sie diesen Palast dorthin gestellt hatte, auf Krishnas Geheiß. Dies ist ein Beispiel, was uns zeigen soll, dass Krishna wirklich nur durch Liebe beeindruckt wird. Sudama hatte nichts, wirklich nichts zu geben. Dieser Bruchreis, der mit Salz durchtränkt war, den kann man nicht eigentlich als eine richtige Opfergabe ansehen. Dieser Bruchreis war eigentlich kein Geschenk. Ich kann das ja mal bei jemandem von euch ausprobieren, so einen Reis zu nehmen und ihn zu gehen würde sowas in den Abfallhaufen hinein, wo die gebrauchten Taschentücher hineinkommen und so weiter. Die gebrauchten Tempotaschentücher. Sudama hatte Krishna wirklich nichts anzubieten. Er sagte kaum etwas. Er hatte nur eines, seine Liebe für Krishna. Und diese Liebe für Krishna war es, die Krishna dermaßen bezauberte, dass er Sudama gegenüber sich verpflichtet fühlte. Ich finde diese Eigenschaft von Krishna sehr tröstend und sehr wichtig für unser spirituelles Leben. Krishna fühlt sich verpflichtet gegenüber dem liebenden Spirit seines Devotees und nicht unbedingt wegen dem Dienst, den ihn ein Devotee gibt. Jiva Goswami hat erklärt, dass Krishna keinerlei Erwartung hat für andere Dinge bei seinen Devotees. Er rechnet nicht damit, was geben die ihm an Geld, was geben die ihm an Resultaten. Krishna will nur dies eine, diese Frage, was geben sie ihm an Liebe? Wie lieben sie ihn? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Ausrichtung in unserem hingebungsvollen Dienst. Seht mal, wir sind in einer Bewegung, die so konzipiert ist, dass Menschen zum Krishna-Bewusstsein gebracht werden durch Buchverteilung, indem wir die Tempel anleiten. Das ist eine spirituelle Mission, die wir haben. Und wir legen Wert darauf. Wir haben in unserer Bewegung oft zum Beispiel Sankirtan-Ergebnisse vorgelesen, etwas, was sehr ermutigend ist für alle zu hören. Und manchmal macht der Eindruck entstanden sein, dass es eine resultateorientierte Bewegung ist. Ich weiß, zu meiner Zeit gab es ein Wettrennen, welche Tempel die meisten Mitglieder kriegen. Und dann wurde ein Wettbewerb angestellt. Da wurden Punkte verteilt, die Sika-Punkte. Nicht? Wo ist ein neuer Sika aufgetreten? Die Sika-Punkte. Sika ist diese tolle avantgardistische Haarfrisur. Und so wetteiferten die Devotees da und miteinander und liefen schon fast mit diesen automatischen Rasierapparaten über die Straße, nicht? Und um Siegerpunkte zu kriegen und zu sammeln, wie bei einer Olympiade oder so. Und so macht manchmal der Schwerpunkt eben darauf gerichtet sein, und ein wichtiger Punkt macht unter Umständen vielleicht sogar ein wenig unterbetont gewesen sein. Nämlich, dass Krishna wirklich nicht unbedingt die Ergebnisse sieht, sondern die Liebe des Devotees. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir uns nicht mehr bemühen sollten, in unserem hingebungsvollen Dienst die Tempel zu erhalten und den Sankirtan zu erhalten und so weiter. Und denn es ist sicherlich ein Ausdruck von Liebe, wenn ein Devotee Dienst zu Krishna darbringt und Krishna etwas darbringen möchte. Nicht? Aber wir sollten niemals in die leidenschaftliche Sache verfallen, dass wir ergebnisorientiert sind und nur das Ergebnis sehen. Krishna achtet nämlich auf etwas anderes. Krishna achtet auf die Liebe, die ein Devotee ausübt. Deswegen ist eines seiner vielen Namen Bhava Grahi Janardana. Er sieht die Bhava, das heißt die liebevolle Gemütsstimmung, in der er etwas getan hat, als die Grahi an. Grahi heißt Essenz im Leben. Das ist besonders tröstlich, wenn man in eine Situation kommt, wo man nicht so viel Service machen kann, wie zum Beispiel, hatte ich in den letzten Tagen so einen schlimmen Ischias-Nerven, der mich also ganz schön stranguliert hatte. Und ich habe dabei gedacht, okay, jetzt kann ich nicht so viel tun für Krishna, wie ich sonst gerne tun möchte. Aber es geht trotzdem weiter. Ich kann ja über Krishna lesen und ihn in meinem Chanten verehren und ihm so die Liebe darbringen. Es kann auch manchmal sein, dass wir in unserem Leben durch ein Lebenstal hindurch passieren. Der spirituelle Fortschritt, das haben bestimmt viele von euch schon gemerkt, verläuft meistens anders, als man sich's vorgestellt hat. Manchmal wird man hat man dunkle Wolken in seinem Leben und heißt dann der dunkle Krishna das, nicht? Oder hat nicht nur helle Wolken ziehen in unserem Leben vorbei, sondern auch Trübsal und Fehler und Schwächen. Aber all das zählt für Krishna nicht so, wie es zählt, dass wir eine liebevolle Haltung ihm gegenüber haben. Sudama Vipra ist ein gutes Beispiel. Er hatte Krishna wirklich nichts zu geben. Ich glaube, diesen durchschwitzten Bruchreis kann man nicht als ein Geschenk ansehen. Aber Krishna nahm seine Liebe an und mit der Liebe auch diese Opferung. Hier heißt es von Prabhupada, dass Krishna durch Liebe kontrolliert wird. Ich möchte euch jetzt ein kleines Lila erzählen, was ich sehr gerne schätze, weil ich oft eingeladen bin, am Radhakund einen Monat zu verbringen. Das ist der See der Radharani. Diejenige, die Krishna am meisten durch Liebe kontrolliert, ist Premamayi Shri Radhika. Eines ihrer Eigenschaften, ich mir hier notiert, ist Ashrava Keshava. Das heißt, dass sie Krishna durch ihre Liebe ganz und gar bezaubert. Es gibt ein Gedicht, das beschreibt, wie Krishna durch den Wald von Vrindavan tanzt. Krishna wird gefragt, warum tanzt du durch den Wald von Vrindavan? Und er sagt, ich sehe überall nur ein Bild, dem ich nachtanze. Es ist mein Tanzguru, Srimati Radharani, was in allen Bäumen und in allen Blumen und überall in Vrindavan mir erscheint. Nun, eins begab es sich, dass Krishna zu einem verabredeten Zeitpunkt noch beschäftigt war mit einer anderen Gopi, die Chandravali. Und Radharani hatte, um sich mit Krishna zu treffen, einen wunderschönen eine Waldlaube, sagt man dazu, geschmückt mit Juti-Blumen und Malati-Blumen und hatte Vorhänge aus Blumen da hingehängt und wartete intensiv auf Krishna. Aber Krishna kam nicht. Und als Krishna nach einiger Zeit nicht mehr kam, wusste Radharani, er ist mit einer anderen. Und ging sofort aus diesem der Laube heraus zu ihrem eigenen See, dem Radhakunda. Dieser Radhakund ist ein wunderschöner See, wo eigentlich nur Srimati Radharani und die Gopis sind und Krishna sie besucht. Es ist der weibliche See, wenn ihr so wollt. Und dort ging sie in ihre Lieblingslaube hinein und verfiel mit jeder Sekunde mehr in die Stimmung des liebevollen Zornes, der liebevollen Abweisung. Man sagt zu dieser liebevollen Abweisung, Mann. Und sie sagte bei sich, ich werde Krishna nie wiedersehen. Zu dieser Zeit nun kam Krishna völlig verspätet zu der Laube und hörte, dass Radharani weggezogen sei zu ihrem eigenen See Radhakund. Oh, was mache ich nun, sagte Krishna zu sich und er ging den Weg zum Radhakund. Krishna kam zu der Laube Radharanis und sah dort postiert die wunderschönen Gopis. Die Gopis fielen sofort über ihn her und sagten, Siyama Sundar, schon wieder mal ertappt in flagranti. Guck doch mal, wie du aussiehst. Dein Körper zeigt die Pusche einer anderen. Dein Körper zeigt die Bisse, die eine andere in ihn gebissen hat. Oh, Siyama Sundar, du solltest mit dieser anderen sein. Ist wahrscheinlich ein schönes Dorfmädchen. Geh mal zu ihr. So, Siyama Krishna wusste, er wird jetzt abgewimmelt. Die Gopis hatten nämlich die Unterweisung bekommen von Radharani. Siyama Sundar soll bloß nicht in meine Waldlaube rein. Nicht einmal, wenn er sich versteckt und verkleidet und sich ein Sari anzieht und in der Form einer Gopi kommt. Radharani hatte davor sogar alle schwarzen Dinge aufgegeben. Ihre schwarzen Kleidungen hat sie weggegeben. Den Shalagramshila hat sie nicht mehr verehrt. Bei schwarzen Wolken hat sie sich versteckt, um bloß nicht mit ihrem schwarzen Krishna etwas zu tun zu haben. Das war ihre liebevolle Abweisung von Krishna. So, Krishna ist zu der Zeit völlig verzweifelt. Er geht hin zum Radhakunda und nimmt dreimal sein Bad im Radhakunda und fängt dann an, den Lieblingssee von Srimati Radharani, den Radhakunda, zu verehren durch eine Opfergabe aus Blumen, ein bisschen Wasser und noch anderen wunderschönen Dingen. Und er betet zum Radhakund. Radhakund, erlaube mir, Srimati Radharani zu sehen. Nur zu dieser Zeit kommt eine Brise, die aus dem Hain, aus der Laube von Radharani, das wunderschöne Aroma von Radharani trägt. Und diese frische Luftbrise, die den Duft Radharanis trägt, wird von Krishna aufgefangen. Und Krishna wird noch verzweifelt. Tut die Krone ab, er tut alles weg und wälzt sich am Ufer des Radhakunds und betet laut, bitte lass mich Radharani sehen, es tut mir ja schrecklich leid, dass ich mich schon wieder ein bisschen in der Adresse geirrt hatte und es ist wirklich nicht gut von mir, ich weiß und so weiter. Diese Szene, die ich euch eben kurz zusammengefasst hat, wird in Prabodhananda Sarasvati beschrieben, in einem tollen Vers, den ich euch vorlesen möchte. Aus einer respektvollen Entfernung will ich mit voller Bewunderung meine Ehrbetung der Tochter des König Vrishabhanus darbringen, Srimati Radharani, die das Herz gefangen genommen hat von Krishna, dem höchsten Herrn, den ja nicht einmal die größten Yogis erlangen können. Einmal kam eine freundliche Brise, die den süßen Duft von ihrer Kleidung trug, zu Krishna hingeblasen. Und Krishna fühlte sich so gesegnet, dass er diesen Duft und diese Brise in seinem Herzen umarmte. Daraus könnt ihr sehen, dass Krishna durch Liebe tatsächlich kontrolliert wird. Also der Begriff Kontrolle, wo jemand sagt, also ich habe jetzt überhaupt nichts mehr zu sagen, du hast alles über mich zu sagen, ich bin völlig unter deiner Kontrolle. Dieser Begriff tritt auf Krishna zu. So sollte ein Schüler sich seinem spirituellen Meister hinwenden, sodass der spirituelle Meister ihn auch führen kann über die Grenzen des Egos des Schülers heraus. Das ist jedenfalls in der alten Zeit das Verständnis. Krishna wird wirklich hier so der Schüler von Srimati Radharani, der sich völlig unter die Radharani stellt. Der sich völlig unter, und warum? Weil Radharanis Herz Premamayi ist, voll Liebe erfüllt. So, ich möchte euch in diesem Zusammenhang wirklich auf diese Größe Krishnas hinweisen. Die stärkste Persönlichkeit, von der alles seinen Ursprung nimmt, Shri Krishna, stellt sich unter die Liebe seiner Devotees. Ich möchte euch inspirieren, dass ihr an diesem Jamashtami-Fest ein bisschen eure Liebe zu Krishna wiederentdeckt. Die ist ja irgendwo bei jedem gegenwärtig. Sie ist vielleicht ein bisschen verrutscht in irgendwelche entlegenen Kammern des Herzens oder missplaziert auf Mercedes-Benz oder Position oder den Liebesgott, Kamadev. Nicht? Versucht diese Liebe mal zu finden. Wo ist es, wo eure Liebe steckt oder auch feststeckt? Und versucht euch an diesem, den kommenden Tagen mehr über Krishna bewusst zu werden. Ihr werdet sehen, wie Krishna anfängt, diese Liebe zu sich zu ziehen. Denn er ist ja Krishna, der Anziehende, der es macht. Ich finde es also so schön, Krishna zu sehen, wie er mit seiner Mutter Yashoda spricht und sie weint, wenn er hört, oh, die sagen alle, ich bin nicht der Sohn von dir, Yashoda. Und Yashoda sagt, was ist das für ein Unfug? Natürlich bist du der Sohn von mir. Ich finde es so schön, wie die höchste Persönlichkeit Gottes seinen Klassenkamerad Sudama Vipra umarmt, ihm die Füße wäscht und sich erinnert mit ihm an die gemeinsam verbrachte Lernzeit. Oder wie wir es eben gehört haben, wie Shri Krishna sogar völlig verzweifelt wird, wenn Radharani ihm die Liebe erzieht. Es ist sehr wichtig, dass wir uns an diese an das erinnern. Nicht? An diese Eigenschaft von Krishna. Und ich finde es so hoffnungsvoll, dass wir eigentlich nur in diesem Leben unsere Liebe aus den retten müssen, aus den Kerkern der materiellen Illusion und wieder auf Krishna richten. Nur darum geht es und das reicht schon aus. Mehr brauchen wir nicht zu tun. Ich möchte euch auch inspirieren, wenn ihr euren Tätigkeiten tut im spirituellen Leben, nicht die Sicht zu verlieren. Ich habe mit einigen von euch gesprochen und den starken Eindruck gewonnen, dass, weil alles ein bisschen schwierig ist im deutschen Yatra zur Zeit. Wir sind ja in einer Aufbauphase, die noch intensiver ist als nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht, was unsere Bewegung betrifft. Manche verliert nicht eure Perspektive, dass ihr denkt, also alles nur Stress, was wir tun, und ich will doch eigentlich nur Fahrrad fahren und Berge klettern und mich zerstreuen. auf irgendeine Weise. Es ist sicherlich wichtig, sich zu zerstreuen und mal einen Waldspaziergang oder mit Freunden zu ringen am Ufer eines Flusses und sich reinzuwerfen gegenseitig, wenn man solche Anlagen besitzt. Nicht? Also sicherlich ist das wichtig, aber wichtiger ist noch, Krishna zu dienen und den Dienst, den man ausführt, mit der Haltung zu machen, es ist für dich, Krishna. Einfach wenn wir das tun, wird Krishna uns annehmen. Prabhupada hatte einmal über diese Eigenschaft von Krishna gesprochen. Er hatte gesagt, wenn man eine Blume zu Krishna opfert und auf der Blume ist eine Ameise, die auf diese Weise zu den Lotusfüßen Krishnas kommt, des Detis, nicht? Bildgestalt auf dem Altar, dann wird Krishna so denken, oh, diese Ameise ist zu mir gekommen und sie küsst mir die Lotusfüße. Wunderbar, sie soll meine Segnung kriegen. So, lasst uns diesen Fokus nicht verlieren in unserem Leben, dass wir die Dinge, die wir tun, tun mit einer liebevollen Haltung gegenüber Krishna. Wisst ihr, wie man im spirituellen Leben auf der spirituellen Ebene bleiben kann? Ganz einfach, sagt Jiva Goswami, bevor ihr etwas tut, müsst ihr euch etwas hineintun, ein Konzept ins Bewusstsein tun. Das tue ich für dich, Krishna. Wenn ihr die Kartals in die Hand nimmt, um zu singen, denkt nicht, jetzt gehe ich wieder und mache mal das liebe Ritual des Guru Pujas, nicht, sondern jetzt singe ich für Krishna. Wenn ihr in den Tempel geht, sagt euch, jetzt gehe ich für Krishna in den Tempel und sehe Krishna. Wenn ihr auf Sankirtan geht und Bücher verteilt, solltet ihr euch sagen, jetzt verteile ich Bücher für Krishna. Wenn ihr studiert in den Büchern, jetzt studiere ich für Krishna. Bhakti bedeutet, dass ihr die Tätigkeiten als einen Ausdruck eurer Liebe für Krishna ausübt. Und dann seid ihr mit eurer Tätigkeit nicht im Land des Stresses, nicht im Land der Pflichterfüllung, sondern im Land der Liebe angelangt. Und das ist das schönste und erfüllendste Land. Ich mache das jetzt für Krishna. Das ist der Herzbeat, der Herzschlag der Bhakti-Bewegung, dass man die Tätigkeiten als Ausdruck seiner Liebe für Krishna nimmt. Und das geht ganz einfach, indem ihr vor der Tätigkeit darüber meditiert, das tue ich für Krishna. Nach der Tätigkeit zu sagen, ich gebe jetzt ein bisschen davon zu Krishna, nennt sich Karma-Yoga und ist nicht so zufriedenstellend. Vor der Tätigkeit bewusst zu werden, ich tue es jetzt für Krishna, das nennt sich Bhakti-Yoga und verbindet einen mit Krishna. Da macht man übrigens auch nicht die vielen kleinen Verwechslungsfehler, dass man also die Tätigkeiten für sich tut, statt für Krishna. Gut, das ist, was ich heute euch sagen wollte. Ich hoffe, dass es euch auch so begeistert wie die Vaishnavas der Vergangenheit. Prema Vasya, Krishna ist kontrolliert durch Liebe. Hare Bol. Gut, nun denke ich, dass wir schon ein bisschen spät dran sind. Wollen wir mal sehen. Hier ist noch vielleicht noch eine kurze Frage und dann müssen wir unsere Gorabhavini aufspüren. Die ist bestimmt, die habe ich eben gesehen. Ah, hier ist sie. Gorabhavini, dass du schon deine Orientierungsphase gibst. Ja, Gadadha. Wie das weitergeht. Das kann ja so nicht enden. Das kann ja so nicht enden. Es ist so, dass Srimati Radharani Stimmung der abweisenden Liebe ist jetzt nicht so zu verstehen wie wir, die manchmal genug von jemandem haben. Ach, jetzt das, der ist jetzt too much, mit dem habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Diese Stimmung der abweisenden Liebe ist eine Steigerung der Liebe zu Krishna. Also es ist so, die abweisende Liebe hat äußerlich das Zeichen der Ablehnung und innerlich das Zeichen der gesteigerten Anziehung. Es hat zwei Formen, eine äußere Form und eine innere Form. So, die Sakis wissen natürlich, die Gopis wissen von dieser Stimmung und sie gehen also, sie hören, dass da ein schwarzer Diamant oder ein blau-schwarzer Saphir am Radakund sich wälzt, völlig verzweifelt ist, und sie gehen hin und sehen, was sind das für ein Saphir, und finden heraus, das ist ja Krishna. Und sie kommen zurück zu Radharani und sagen, Radharani, Krishna ist so verzweifelt, der ist zum Radakund gekommen, und als wir ihn abgewiesen haben, ist er zum Radakund gegangen und hat eine Puja gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, so. Er hat, als er zum Radakund geopfert hat, im Radakund sieht ja Krishna Srimati Radharanis wie ein Spiegel, in dem Radhas Gesicht auftaucht. Und er hat ein Puja zu ihr, zu ihrem Spiegelbild gemacht. Ist das nicht rührend? Und hat so gemacht. So, Radharani hört das. Und jetzt geht's los. Jetzt wird die äußere Schale noch härter von ihr. Ich will den Namen Krishna nicht einmal hören, sagt Radharani. Und die innere Anziehung zu Krishna wird noch mal so stark. Und sie, wo ist Krishna? Wo ist Krishna? Ich bin seine Dienerin und so weiter. Aber nach außen hin, ihre Message ist, er soll bloß wegbleiben. Bloß weg. Nicht? Und jetzt wird's. Lalita findet das gut, aber die anderen Gopis finden es nicht gut. Und eine Gopi kommt zu Radharani und sagt, also, wenn eine Heldin einen Held abweist, der so voller Liebe ist, dann ist das ein Verbrechen gegen die Liebe. So musst du es sehen, Radharani. In diesem Augenblick kommt Lalita dazwischen und sagt, gut so, Radha, gib's ihm. Seh ihn nie wieder. Es wird also jetzt sehr, sehr, an dieser Stelle wird es sehr, sehr spirituell, weil jetzt weil hier fängt jetzt der Rasa Katha an. Etwas, was eben, sagen wir mal, was man nur genießen kann, wenn man auf der spirituellen Ebene ist. Weil jetzt sind so viele widersprüchliche Bewegungen da. Radha will Krishna sehen, sagt aber ganz hart nein. Dann wird sie belehrt und will sie Krishna umso mehr sehen. Wer will ein Verbrechen gegen die Liebe machen? Es wird also noch schlimmer. Das Feuer ihrer Liebe wird noch mehr entfacht. Aber dann kommt Lalita, vor der sie Angst hat, die ein bisschen älter ist als sie, und sagt, du kannst sie nicht sehen. Man muss ihn belehren. Wenn man ihn jetzt nicht belehrt, wird er immer das weitermachen. Und so wird es also für einen, der auf der Ebene des Rasas ist und da jetzt reingeht in diese, das ist eine ganz komplexe Gefühlsstrukturen, die sich jetzt entwickeln und rausgehen, der ist verloren im Rasa und kann nur eins, ohnmächtig werden vor Liebe. Ja, es geht nur, geht nicht anders. Das, so, oder man könnte Folgendes machen. Man könnte diese Geschichte jetzt so erzählen, dass es sehr kompliziert wird und jeder denkt, er würde es verstehen und würde Rasa-Basa machen. Das heißt, das auf der weltlichen Ebene verstehen. Deswegen machen viele Devotees Halt vor diesem Tor und gehen da nicht weiter. Es wird jetzt sehr, sehr kompliziert, aber das Ende ist, was wir in unserem Verständnis mitkriegen, dass also Radharani mit einem, so, dass eine Gopi Krishna einen Tipp gibt. Du musst dich also unbedingt verkleiden. Ja, wie denn, sagt Krishna. Krishna hat sich davor schon viele Male verkleidet, das ist sehr oft vorgekommen. Mal als Friseuse und ist so zu Radharani gekommen, mal als Nägelputzerin, mal als Blumenlieferantin, mal als Kleidungsnäherin, also Näherin sagt man. Aber all das ist schon erschöpft, diese Möglichkeiten. So, jetzt kommt nur die einzige Möglichkeit, die noch da ist. Sie sagen, du musst Radharani etwas vorsingen. Du musst dich ausgeben als Sängerin. Gut, sagt Krishna, und verkleidet sich total. Also im Sari natürlich, weil Radharani sieht könnte keinen Sänger sehen, sondern nur, sie sieht ja niemanden anders als Krishna an. Nicht? Sie ist ja Prema Mayi. Und so wird dann Radharani als Sängerin gebracht. So Radharani ist ein bisschen, sorry, wird Krishna als Sängerin eingeführt in den Kreis. Und Radharani wird also gesagt, eine Sängerin ist gerade von den himmlischen Planeten angekommen. Ja, sagt Radharani. Und? Ja, und sie könnte dein beschwertes Gemüt erfrischen durch Singen. Gut, sagt Radharani, bringt sie dann her. Krishna macht also den Sari vor, dass also nichts von ihm sichtbar ist. Und wird also reingeleitet und zittert innerlich und schwitzt und bebt, dass sie ihn bloß nicht erwischt. Oh, sagt Radharani, warum bist du denn so schüchtern? Wir sind unter Mädchen hier. Nein, 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 nein. Krishna mit verstellter Stimme. Ich muss das jetzt so behalten. Das ist die Anweisung meines Gurus. Wer ist denn dein Guru? Fragt Radharani. Gandhavika. Gandhavika ist ein Name von Radharani, sagt Krishna. Bedeutet aber auch die Halbgöttin. Also es kann beides bedeuten. Eine Halbgöttin, die Kunst kennt, und Radharani. Du kannst singen, sagt Radharani. Ein bisschen. Was würdest du denn gerne von mir hören? Oh, sagt Radharani. Jetzt ist dieser Tag Teil des Tages. Da müsste man in diesem Rhythmus singen. Diese Raga müsste man singen. Und sie macht es also total schwer. Du musst in der Tonhöhe 16 singen. 16 ist die höchste Tonhöhe, die man erreichen kann. Die kriegt nicht mal Nina Hagen hin. Das ist eine Spirit. Hare Krishna Soni, ich habe gar nicht gewusst, dass Medini kommt, aber nicht, dass du kommst. Toll, schönen Entschluss hast du gefasst. Und so stellt sie schwierige Bedingungen und dann fängt Krishna an zu singen. Keiner kann so singen, außer Krishna. Das weiß Radharani natürlich auch. Und dann fängt Krishna an zu singen. Und es ist so schön, wenn Krishna singt. Und zwar singt er auch so hoch. Und Gadatha, hast ja die Frage gestellt, dass du es nicht verpasst, dachte ich, und dann reklamierst. Und singt in dem Takt und singt in all den verschiedenen Bereichen, die Radharani ihm als Aufgabe angestellt hat. Und schließlich ist Radharani so begeistert, dass sie sogar ihre Veena nimmt und ihn begleitet. Nicht? Und dann, Radharani hat natürlich schon rausgekriegt, wer das ist. Und dann, denn nur Krishna kann so singen. Und dann, dann macht Krishna noch einen Scherz zum Schluss. Und dann offenbart er sich. Dann sagt Krishna, so, sagt Radharani, so, was willst du haben? Du hast mich so zufriedengestellt nach dieser spirituellen Jam-Session sozusagen. Du hast mich so zufriedengestellt. Was willst du? Und sie will ihm ihre Perlengelande geben. Ihre Perlennecklace. Aber Krishna ist dann so. Und gerade Rani kommt dann näher, weil sie muss ihm ja das Perlengehänge umhängen und kommt ihm ganz nahe. Sie muss ihn ja praktisch umarmen, um das Perlen, da muss man ja hinten zumachen. Und dann dann sagt Krishna, ich will einfach nur deine Umarmung, und umarmt Srimati Radharani, die ihn ja schon umarmt hat. Und dann wird das Mahn gebrochen, alle lachen begeistert auf, als der Sari von Krishna fällt und Krishna eben gegenwärtig ist als Krishna in Dhoti und so. Und dann werden sie hingeleitet zu einer Schaukel, und da schaukelt das göttliche Paar, und die Vodis singen allerlei wunderschöne Lieder, bringen eine Artik da zu Kishori, und da sind sehr, sehr begeistert. Yes. Aber dieser Mann war so stark, Gadadha, da musste Krishna singen. Das war das Einzige, was geholfen hat. Anderes hilft nicht mehr. Nicht mal Friseur arbeiten. Ja. Hoffentlich konnte ich es gut erzählen. Ich erzähle ein bisschen zögerlich diese Dinge. Nur und gut. Jetzt wollen wir sehen, ob unser Gaura Bhavani hier ist.